Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Tagesthemen. Das sind heute diese. Ewige Suche, Debatte über Atommüllendlager im Bundestag. Dauerhafte Bindung, Russlands Rolle im Syrien-Konflikt. Und langes Leben, Theaterprojekt über das Alter und das Altern. Gorleben, das ist mehr als ein Ort. Es ist ein Symbol für den Streit um ein Atommüllendlager. Seit über 35 Jahren geht es hü und hott. Erst sah die niedersächsische Regierung den Gorlebener Salzstock als geeignetes Endlager an. Aber zur Jahrtausendwende stoppte die rot-grüne Bundesregierung die Erkundung des Bergwerks. Diesen Stopp hob 10 Jahre später schwarz-gelb auf. Nun soll die Suche von vorne losgehen. Ergebnis offen und bundesweit. Gorleben eingeschlossen. Doch erst muss ein Gesetz für verbindliche Suchkriterien her. Den Entwurf dafür stellte Bundesumweltminister Altmaier heute im Bundestag vor. Gabi Kostorz berichtet.
Er steht unter Druck. Für Peter Altmaier wäre es nicht nur ein großer politischer Erfolg. Es wäre auch sein ganz persönliches Meisterstück, wenn er den Endlagerkonsens besiegeln könnte. Altmaier wählt wuchtige Worte.
Nach einem jahrzehntelangen Streit und gesellschaftlichen Konflikten um die Frage, wo und wie radioaktive Abfälle langzeitsicher entsorgt werden können, ist dieser Konsens heute ein historischer Durchbruch.
Historisch und parteiübergreifend. Altmaier könnte vollenden, woran viele mitgearbeitet haben. Lob vom Vorvorvorgänger und eine Warnung.
Lieber Peter Altmaier, ich bin ja bei Ihnen, wenn wir sagen, wir dürfen uns nicht immer über Petitessen echauffieren. Ich glaube aber, dass die Frage, wie man mit dem Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger umgeht, eben gerade keine Petitesse ist.
Um Vertrauen geht es auch den Niedersachsen. Sie haben Fragen, die der Umweltminister bislang nicht beantworten will oder kann. Werden sich die Kraftwerksbetreiber an den Kosten der Endlagersuche beteiligen? Altmaier sagt, sie müssen. Die Atomwirtschaft sieht das nicht so. Und noch eins treibt SPD und Grüne um. Wohin mit den restlichen Castor-Behältern? Nicht nach Gorleben, betont auch Altmaier. Aber wohin dann? Eigentlich käme jedes der 12 Zwischenlager in Frage. Doch bisher sind nur Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg aufnahmebereit.
Beide Länder verhalten sich sehr konstruktiv. Und dafür gebührt ihnen Dank und Anerkennung, meine Damen und Herren. Aber es kann nicht nur Aufgabe von rot-grün regierten Ländern sein, sich einer gemeinsamen nationalen Herausforderung zu stellen.
Ganz zu schweigen von der Frage, wer die Polizeieinsätze zur Sicherung künftiger Castortransporte zahlt. Danach fragt auch Schleswig-Holstein. Altmaier muss nun liefern. Kaum verkündet, steht der Konsens schon auf der Kippe. Bis Juli muss noch viel geklärt werden. Erst dann kann der Umweltminister eine Endlagereinigung feiern, die das Etikett historisch verdient.
Im syrischen Bürgerkrieg verloren bisher mindestens 80.000 Menschen ihr Leben und noch viel mehr verloren ihre Heimat. Das UN-Flüchtlingshilfswerk veröffentlichte heute die Zahl von 1,5 Millionen Syrern, die sich als Flüchtlinge registrieren ließen. Das bedeutet, die tatsächliche Zahl liegt noch viel höher. Nun dringt UN-Generalsekretär Ban Ki-moon darauf, so schnell wie möglich die von Russland und den USA vorgeschlagene Syrien-Konferenz einzuberufen. Aber das ist schwierig, denn die Amerikaner unterstützen die Rebellen politisch, während Russland auf Seiten des Assad-Regimes steht. Über die besondere Beziehung Moskaus zu Damaskus berichtet Golina Yatay.
Bilder einer russischen Nachrichtenagentur. Ein Panzer des Assad-Regimes schießt auf Terroristen, erklärt die russisch sprechende Stimme aus dem Off. Im Panzer säßen 2 Männer mit arabischen Namen und einer mit russischem Namen. Ein Syrer, der angeblich von Terroristen entführt und geschlagen wurde. Und Menschen, die der Armee zujubeln, weil Assad-Soldaten sie von den Terroristen befreit hätten. Er ist einer jener Russen, die solche Szenen drehen, an der Front mit der syrischen Armee. Ein ehemaliger des russischen Militärgeheimdienstes, der alles riskiert. Jetzt spricht er von unserem russischen Krieg in Syrien. Der Chef der Nachrichtenagentur, ein Moskauer Universitätsdozent. 2012 bin ich mit syrischen Offizieren nach Russland geflogen, sagt er. Dort seien die Offiziere ausgebildet worden, um russische Flugabwehrraketen zu bedienen. Solche S-300-Raketen? Jüngst hatten die Russen erklärt, an ihrer Lieferung festzuhalten. Als ob das nicht genug wäre, berichtet die New York Times heute von russischen Antischiffsraketen vom Typ Yachent für Syrien. Sie könnten jede Seeblockade, jede Flugverbotszone unmöglich machen. Und schließlich russische Kriegsschiffe, die vor Zypern jüngst aufgetaucht sind, Teil einer permanenten Taskforce, berichten russische Staatsmedien. Moskau schafft militärische Fakten und empfängt nebenbei einen ganzen Diplomatentross. Heute war er an der Reihe, UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Er weiß, ohne die Russen kann es keine baldige Syrien-Konferenz geben. Es gibt große Erwartungen, dass diese Konferenz so schnell wie möglich stattfindet. Russland will bei dieser Konferenz den Iran dabei haben. Außenminister Lavrov rechtfertigt Waffenlieferungen an Syrien. Nur Defensivwaffen, erklärt er. Nichts Besonderes. Das verletzt weder die Kräftebalance in der Region, noch schafft es eine Überlegenheit der syrischen Truppen im Kampf gegen die Opposition. Die russischen Freiwilligen, die in Syrien Filme drehen, wird das freuen. Für die Wahrheit, für die Sicherheit Russlands seien sie hier, sagen sie, damit der Virus des Islamismus nicht auf Russland übergreife. Wer sie wirklich sind, wer sie bezahlt, das erfahren wir nicht.
Der Konflikt in Syrien wird auch sehr genau im Nachbarland Israel verfolgt. Und dorthin ist jetzt der Bundesaußenminister gereist. Mehr dazu in den Nachrichten mit Linda Zervakis.
Westerwelle bekräftigte nach einem Treffen mit Ministerpräsident Netanyahu, Deutschland stehe an der Seite Israels. Beide Länder verbinde eine tiefe Freundschaft, sagte der deutsche Außenminister. Netanyahu drückte seine Sorge über die Sicherheitslage im Nahen Osten aus. Neben der Syrien-Krise ging es bei Westerwelles Gesprächen hier mit Präsident Peres auch um Israels Konflikt mit den Palästinensern und um den Atomstreit mit dem Iran. Bei mehreren Anschlägen im Irak sind heute mindestens 76 Menschen getötet worden. Die meisten Opfer gab es in Bakuba. Dort detonierten zwei Sprengsätze vor einer sunnitischen Moschee. Auch in der Hauptstadt Bagdad kamen bei zwei Anschlägen zahlreiche Menschen ums Leben. Im Irak hat die religiös motivierte Gewalt zwischen Schiiten und Sunniten in den vergangenen Monaten stark zugenommen. Als Konsequenz aus der Finanzkrise sollen die privaten Spareinlagen in Deutschland künftig besser vor Spekulationen der Banken geschützt werden. Der Bundestag beschloss hierfür ein sogenanntes Trennbankengesetz. Danach müssen große Geldhäuser zwei Tochtergesellschaften bilden, eine für das Kundengeschäft und eine für den Eigenhandel. Betroffen sind Banken, deren Risikogeschäfte mindestens 20% der Bilanzsumme oder mehr als 100 Milliarden Euro ausmachen. Der Bundestag hat mit den Stimmen der schwarz-gelben Mehrheit eine Reform der Flensburger Verkehrssünderdatei beschlossen. Nach Worten des zuständigen Ministers Ramsauer werden dadurch Verstöße künftig transparenter und gerechter bestraft. So ist vorgesehen, verkehrsgefährdende Delikte nur noch mit 1, 2 oder 3 Strafpunkten zu belegen, statt wie bisher mit bis zu 7. Das Gesetz bedarf noch der Zustimmung durch den Bundesrat.
Hat die Laserkanone den Raser erst einmal im Blick, ist das Bußgeld fällig. Das zukünftige Punktesystem soll außerdem den Autofahrern besonders wehtun, die den Verkehr gefährden. Eine Reform, die der ADAC begrüßt.
Leute, die tatsächlich verkehrsrowdy sind, werden viel härter bestraft als jetzt. Andererseits werden Delikte, die nichts mit der Verkehrssicherheit zu tun haben, gar nicht mehr bestraft. Da gibt es halt normales Bußgeld, aber eben keine Punkte mehr. Und das ist im Sinne von allen Autofahrern und auch im Sinne der Verkehrssicherheit.
Im Einzelnen sieht das so aus. Bislang war der Führerschein bei 18 Punkten weg. In Zukunft soll das schon bei 8 Punkten der Fall sein. Dafür werden die Punkte komplett neu geordnet. Das Überfahren einer roten Ampel gibt beispielsweise statt 3 nur noch 2 Punkte. Eine Alkoholfahrt mit 0,8 Promille gibt nicht mehr 4, sondern ebenfalls 2 Punkte. Die alten Punkte sollen jetzt in neue umgerechnet werden. Gut für die, die Punkte aufgrund leichter Verstöße gesammelt haben, denn diese könnten im Zuge der Reform gelöscht werden.
Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2017 findet in Deutschland und Frankreich statt. Das hat der Weltverband entschieden. Spielorte werden ausschließlich Köln und Paris sein. Deutschland ist dann zum 8. Mal Gastgeber der Titelkämpfe.
Das Alter ist kein Ort für Memmen, sagte Hollywood-Diva Bette Davis einmal, die immerhin 81 wurde. Damit meinte sie nicht nur die Falten, unter denen Filmstars wahrscheinlich noch mehr leiden als jeder andere. Wenn das Laufen, Sehen, Hören und auch das Sich-Erinnern nachlassen, dann wird das eigene Leben zu einem Rätsel. So lautet ein Satz auf dem Festival Old School von Alten Lernen im Hamburger Theater Kampnagel. Das dreitägige Theaterprojekt zeigt das Altern als Reise in ein unbekanntes Land. Ein Land immer größerer Einschränkungen, aber auch großer Intensität. Jan-Peter Gerkens.
Aufforderung zum Tanz. Hüpf, Großmutter, hüpf. Und Fee Reichelt, die betagte Tanzlegende, tut es ihre. Ein Bilderbogen zum Altern und Vergehen.
Mit einem Schlag bin ich sehr alt geworden. Und meine Verfassung entspricht meinen Lebensjahren. Dieser Zustand ist faszinierend.
Musik, die alte Erinnerungen weckt und das Bewusstsein wie ringsum alles andere schwindet. Dem Weggehen zugewandt, bringt das Thema Demenz mit hochkarätigen, reifen Akteuren und einem 55-köpfigen Laienchor auf die Bühne.
Achtzehn geboren. Macht nach. Macht nach.
Kräftiger Premierenapplaus für Jungregisseurin Maria Magdalena Ludewig, ihr Team und die 90-jährige Schriftstellerin Ilse Helbig, auf deren autobiografischen Texten das Projekt basiert.
Ich sehe was anders, als die anderen Leute sehen, wenn ich nämlich schlecht sehe und schlecht höre. Also, das heißt, ich habe ein besonderes Bild, das andere nicht haben.
Ist das eine Musik?
Klangfetzen des Glücks. In dieser Arbeit fand das junge Team der Macher mit den alten Darstellern zusammen.
Dieser Sprung zwischen den Generationen ermöglicht irgendwie eine Intimität auf eine Art und Weise, weil man kommt sich nicht mehr in die Quere.
Erst das Thema und dann so junge Menschen, nur junge Menschen und fast alles nur junge Frauen. Das wird wunderbar.
Ich muss mich wieder genau erinnert, damit ich das vergessen kann.
Uraufführung in Hamburgs Kulturfabrik Kampnagel, Fortsetzung in Berlin und später in Dresden. Dem Weggehen zugewandt ist ein eigenwillig zartes Theaterprojekt über das Altern, tragisch ergreifend und komisch zugleich.
Komische Kapriolen schlägt das Wetter, Kassenschwanke. Fühlt sich irgendwie eher an wie wechselhafter April als wie Mai.
Ja, es ist ganz schwierig einzuordnen. Es ist das reinste Durcheinander. Ich überlege gerade, ob wechselhafter April oder Winter im August. Wir haben eigentlich so gut wie alles. Und wenn wir schon beim aktuellen Wetter einsteigen, da passiert gerade einiges in der Atmosphäre. Das sind die Regenradarbilder heute, vor allem am späten Nachmittag und Abend, haben sich an der Luftmassengrenze, die quer über Deutschland liegt, zum Teil sehr kräftige Gewitter und Regenschauer örtlich auch mit Hagel entwickelt. In der letzten Stunde, vor allem im Thüringer Becken, da zog ein Gewitter von Erfurt nach Freien-Bessingen. Das liegt im nördlichen Teil des Thüringer Beckens. Hier fielen mehr als 35 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Wie gesagt, in nur einer Stunde. Da gab es auch sofort überflutete Straßen. Es gibt aber, das gilt und galt nicht nur für heute, sondern gilt auch für dieses lange Pfingstwochenende, immer wieder auch Lichtblicke. Und die möchte ich jetzt präsentieren. Die Sonnenscheinstunden, die wir erwarten für den morgigen Samstag, das sehen wir vor allem in der gesamten Südhälfte, sieht es gar nicht so schlecht aus. Am meisten Sonnenschein bekommt Bayern mit örtlich mehr als 10 Stunden. Der Sonntag sieht dann am schönsten in der Mitte unseres Landes, auch im Nordwesten aus, wo es am sonnigsten wird. Der Pfingstmontag hingegen, wieder eine Delle, wenig Sonnenschein für kaum jemanden. Da stattdessen viele Wolken. Aber das Wetter im Einzelnen. Heute Nacht haben wir es also mit Schauern und auch Gewittern zu tun, die auch kräftiger sein können, vor allem auf der Schiene zwischen dem Thüringer Wald und Schleswig-Holstein. Morgen Vormittag liegen dann die meisten Wolken, eher mit Regen, weniger mit Gewittern. Im gesamten Norden und auch so in der Mitte. Die Ostseeküste ist noch ausgenommen davon. Ganz im Süden scheint auch schon die Sonne. Im Verlauf des Tages rutschen diese Regenschauerwolken dann auch später mit Blitz und Donner weiter nach Norden. In der Mitte wird es freundlicher, im Süden ist es sowieso sonnig. In der Südhälfte erreichen wir deshalb morgen auch angenehme 20 bis 25 Grad. 25 Grad sind vor den Gewittern auch in Vorpommern möglich. Im Nordwesten bleibt es kälter. Der Wind weht meistens aus südwestlichen Richtungen. Schauen wir uns kurz noch auf Pfingsten. Der Sonntag ganz okay, später allerdings im Südwesten wird es kälter mit Regen. Der Montag dann wieder viele Wolken und vor allem in der Mitte Deutschlands sehr viel Regen. Also ich denke, für jeden etwas dabei.
Also bei Pfingstausflügen Regenjacke nicht vergessen. Okay. Danke, genau. Carsten Schwanke. Und das waren die Tagesthemen. Die nächsten Nachrichten der Tagesschau sehen Sie um 1:10 Uhr. Ihnen noch einen guten restlichen Freitagabend.